Herzliche Begrüßung zu diesem Podcast. Es handelt sich um einen Artikel, der schon etwas älter ist, Mai, Juni 22 aus der Harvard Business Review. Act Like a Scientist von Stefan Thomke und Gary Loveman. Great Leaders Challenge Assumption, Run Experiments and Follow the Advice. Experimentieren, handeln Sie wie ein Wissenschaftler. Ich habe diesen Artikel ausgewählt und keinen aktuellen, weil der auf eine andere Art und Weise jetzt so aktuell geworden ist. Ich glaube, dass im Moment kein Artikel in der Harvard Business Review so aktuell ist wie dieser, obwohl er älter ist, weil das Thema Datenanalyse, Artificial Intelligence, Deep Learning und so weiter immer aktueller wird und immer mehr, ich sag mal, das Internet, die Themen im Internet mitbestimmen, die Möglichkeiten, sein Business im Internet, übers Internet voranzubringen. Und deswegen sind solche Themen jetzt meines Erachtens wichtiger als denn je. Es gibt noch andere Artikel in der Harvard Business Review, die auch noch etwas älter sind. Und auch dieser Artikel nimmt Bezug auf ältere Artikel. Und deswegen habe ich auch zu diesen Artikeln, zu diesen älteren Artikeln, die schon anderthalb Jahre zum Beispiel alt sind, auch einen Podcast vorbereitet. Weil ich meine, dass jetzt durch Artificial Intelligence, durch Deep Learning, durch Machine Learning, durch die ganzen Möglichkeiten, durch die Datenverarbeitung, Datenanalyse und so weiter, sein Business voranzubringen, größer sind als denn je. Und deswegen beschäftige ich mich mit dem Podcast, in diesem Podcast, um einmal mit dem Thema Handeln Sie wie ein Wissenschaftler. Aber ich weise auch schon mal direkt auf die anderen zwei Artikel hin, mindestens zwei, möglicherweise drei, zu denen ich einen Podcast machen werde, die ich aus älteren Harvard Business Review rausgesucht habe, die auch sehr, sehr gut sind. Und zumindest werde ich daraus eine Zusammenfassung hier in diesem Podcast nochmal präsentieren. Ich empfehle dir übrigens, den Artikel auch selber zu lesen und fasse diesen Artikel jetzt hier in dem Podcast zusammen, weil ich den gerne präsentieren möchte. Der ersetzt meines Erachtens nicht unbedingt das Lesen, aber ist eine sehr gute Zusammenfassung. Aber ich empfehle trotzdem, diesen Artikel auch selber wirklich nochmal zu lesen. Der Artikel nochmal heißt Act Like a Scientist, ist von Stefan Thomke und von Gary Loveman. Great Leaders Challenge Assumptions, Run Experiments and Follow the Advice. Ich finde den Artikel deswegen so passend, weil es geht in dem Artikel ums Testen. Es geht darum, dass wir oder die Entscheidungsträger bzw. Manager und so weiter sehr oft Entscheidungen treffen, weil sie von Annahmen ausgehen, ohne sich zu fragen, ist das wirklich wahr? Und in dem Artikel geht es genau darum, da sind ein paar gute Beispiele drin und da sind ein paar Anregungen zu Verhaltensregeln drin, von denen ich meine, dass die sehr gut in unsere Zeit passen und dass die eigentlich jeden Unternehmer, der das beherzigt, auch voranbringt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Unternehmer diesen Podcast hört, sich von diesen Regelungen oder diesen Anmerkungen, wie man sich verhalten sollte, von diesen Verhaltensanregungen eine beherzigt auch nur und dann nicht sein Business damit voranbringt. Ich meine, dass egal, was du davon umsetzt, du auf jeden Fall hinter erfolgreicher bist und im Wettbewerb dich besser positionieren und durchsetzen kannst. Das liegt meines Erachtens allein schon daran, dass jeder Unternehmer, jeder Manager, der Entscheidungen trifft, gewisse Annahmen hat. Und bei diesen Annahmen setzt dieser Artikel unter anderem an und führt an Beispielen auf, exemplarisch, dass auch andere Manager in Top-Positionen Annahmen hatten, diese Annahmen nicht überprüft haben, daraus Fehler resultierten und später, als dann diese Annahmen überprüft wurden, ja, dann konnte man das Verhalten umstellen, das Unternehmen strategisch neu ausrichten und hat dann doch sehr große Erfolge erzielt. Und ich meine, dass diese Beispiele und diese Überlegungen übertragbar sind auf wirklich jedes Business. Und deswegen, wenn du diesen Podcast hörst, das ist ein absolut gutes Investment in Zeit. Natürlich musst du es dann auch zumindest in Teilen umsetzen. Jeden Tag treffen Entscheidungsträger in Unternehmen Entscheidungen über Ressourcen, über Kunden, über Vergütungen und haben dabei Annahmen, die nie oder ganz selten mal hinterfragt werden. Die Frage, die sie stellt, ist das wirklich wahr? Sind die Annahmen, die den Entscheidungen zugrunde liegen, sind die wirklich wahr? Oft ist es so, wenn Fehlentscheidungen analysiert werden, wenn Fehlentscheidungen überprüft werden, warum wurden diese Entscheidungen denn getroffen, dann heißt es ganz oft, ich war schon immer erfolgreich, ich habe es noch nie anders gemacht. Und Führungskräfte verstehen oder merken in der Regel erst dann, wenn ihnen gezeigt wird, dass die Fehler, die sie gemacht haben, auf der Basis von falschen Annahmen gemacht wurden, wie wichtig es ist, solche Annahmen zu hinterfragen. Es gibt ein Beispiel der Casino-Firma Harrah Entertainment. Das ist ein einführendes Beispiel in die Thematik und hinterher kommen dann die Learnings, die Anregungen, wie man solche Fehler vermeiden kann. Und zwar wurde in den 2000er Jahren in der Hotel- und Casino-Firma Harrah Entertainment die Marketinganreize, das Marketing-System, der Ansatz, wie man Anreize im Marketing setzt, analysiert. Es ging im Kern darum, wie man es schafft, Anreize zu setzen, dass Hotelzimmer dort in Las Vegas gebucht werden, dass also mehr Kunden nach Las Vegas kommen, denn wenn die einmal in Las Vegas sind, dann geben die auch fleißig Geld fürs Spielen und fürs Einkaufen aus. Das heißt, das Buchen der Zimmer ist quasi die Voraussetzung für die hohen Folgeumsätze. Die Branche hatte die folgende Annahme. Sie nahm an, dass ermäßigte Zimmerpreise, Essensgutscheine, Gutscheine für Einzelhandelsgeschäfte und so weiter die Kunden dazu beeinflussen und den Impuls setzen, letztendlich in Las Vegas ein Zimmer zu buchen und nach Las Vegas zu ziehen. So tickte eigentlich die Branche in Las Vegas zu der Zeit. Ein Team dieser Kette hat dieses nun damals geprüft. Der Ökonom damals hieß Gary und der war Wirtschaftswissenschaftler und der hat eben darauf abgestellt, dass das Marketingprogramm nicht als eine kollektive Wirkung zu betrachten ist, sondern dass die Einzelbeiträge, also die inkrementellen Beiträge jedes Elementes zu überprüfen sind. Es wurden hunderte von Tests durchgeführt. Insbesondere wurden auch die Essensgutscheine nur punktuell mal reduziert oder erhöht. Es wurden vereinzelt Gutscheine für Einzelhandelsgeschäfte ausgegeben oder auch nicht. Es wurden ermäßigte Zimmerpreise oder erhöhte Zimmerpreise und so weiter. Das alles wurde jetzt nicht als eine Marketingmaßnahme betrachtet, sondern inkrementell. Und man hat dann hunderte von Tests durchgeführt und hat Folgendes festgestellt. Diese Maßnahmen, die alle von der Branche als gegeben und als gesetzt angenommen wurden, waren im Wesentlichen unwirksam. Das Einzige, was wirklich wirksam war, war die Senkung der Zimmerpreise. Und die ganzen Gutscheine und der andere ganze Kram hat sich als relativ unwirksam herausgestellt. Die Kette hat dann die Marketingmaßnahmen umgestellt, die ganzen Ermäßigungen, die Gutscheine und das alles ist weggefallen. Und das ganze Geld, was sie dadurch gespart haben, haben sie in weitere Zimmerpreissenkungen gesteckt. Und das hat letztlich ein großes Wachstum herbeigeführt und war sehr, sehr erfolgreich und hat auch die Branche, also die Hotelübernachtungsbranche etc. und alles, was da dran hängt, in Las Vegas sehr stark beeinflusst, weil auch die anderen Hotelketten dann dazu übergegangen sind, diese ganzen Gutscheine zu streichen, die Ermäßigungen, Rabatte und so weiter und insgesamt die Zimmerpreise gesenkt haben und das hat einen Schub in Las Vegas herbeigeführt. Es gab noch ein zweites Experiment, auch von dieser Kette, und zwar im Zusammenhang mit All You Can Eat und einem Buffet. Und zwar ist die Gruppe bis dahin immer davon ausgegangen, dass die Kunden eine echte physische Warteschlange an dem Eingang einer virtuellen, digitalen Warteschlange vorziehen würden. Bereits damals gab es schon Versuche mit digitalen Warteschlangen. Das heißt, du hast einen Pieper oder was auch immer in die Hand bekommen, beziehungsweise du hast eine SMS bekommen, wenn du eben dran warst und ins Restaurant durftest. Und auf der anderen Seite gab es immer noch diese physischen Schlangen. Das heißt, man muss wirklich warten, man bezahlt, man wartet und wenn man dann dran ist, kann man dann ins Restaurant und All You Can Eat durchziehen. Und die Branche tickte eigentlich so, dass man gesagt hat, okay, eine physische Schlange, also wirklich in der Schlange stehen, bis man rein darf, würde als wesentlich fairer betrachtet und würde letztendlich auch höhere Umsätze bringen. Und deswegen hat man diese digitalen Schlangen eigentlich nicht eingeführt, bis es eben zu einem Experiment auch dieser Gruppe kam. Der Test vom Caesars Palace, so hieß das Hotel, hat ergeben, dass diese digitale Warteschlange also sehr gut angenommen wurde und dass die Kunden lediglich vor 10 Minuten vor dem Eingang, also bevor sie eben in dieses All-You-Can-Eat-Buffet gehen konnten, eine SMS bekommen haben und die Zeit vorher genutzt haben, um zu shoppen, und dass Caesar Palace dadurch wesentlich höhere Einnahmen erzielt hat, dadurch, dass die Kunden eben vorher noch einkaufen gehen konnten und das All-You-Can-Eat-Buffet wurde genauso gut angenommen. Das sind zwei einführende Beispiele. Die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, wenn das zu so guten Ergebnissen führt, warum ist dann ja das Testen und das Testen mit Experimenten nicht das Standardverfahren, sondern warum ist das Standardverfahren, dass Manager von Annahmen ausgehen und einfach ihre Annahmen als gesetzt ansehen und auf Basis dieser Annahmen dann entscheiden? Also warum entscheiden Manager und Führungspersönlichkeiten nicht auf der Basis von Experimenten wie Wissenschaftler? Warum wird also nicht experimentiert, ob ein Produkt, eine Dienstleistung, ein Geschäftsprogramm erfolgreich sein wird? Warum investieren Manager nicht in Datenanalysen, sondern verlassen sich auf ihre Intuition und persönliche Erfahrung? Ein Beispiel oder ein Grund dafür ist, dass Führungskräfte nicht wie Wissenschaftler handeln, weil es ihre Legitimität in Frage stellt. Also die Legitimität der Führungskraft. Das ist vor allen Dingen deshalb so, weil die Position eines Managers in der Unternehmenshierarchie als Ergebnis von Erfahrung und Erfolgsbilanz, von erfolgreichen Schritten und erfolgreichen Ideen angesehen wird. Führungskräfte leben in einer Feedbackschleife, die sich positiv verstärkt und die es unwahrscheinlich macht, dass sie die Grundlagen ihrer Entscheidung in Frage stellt. Die wissenschaftliche Methode, also Testen, Experimente und so weiter, verlangt intellektuelle Demut. Und diese intellektuelle Demut, die stützt sich auf Experimente, die stützt sich auf evidenzbasierte Prozesse, auf objektive Prozesse. Und wenn wir wirklich experimentieren, wenn wir Experimente machen, wenn wir wirklich statistisch arbeiten, dann wird quasi zutage gefördert, dass wir kognitive Verzerrungen haben, dass wir Einschätzungsfehler haben, die eigentlich nur auf unser Bauchgefühl zurückzuführen sind, auf unsere Vermutungen, auf unsere Annahmen und so weiter. Und statistische und andere Experimente können quasi das Gegenteil aufdecken. Und deswegen ist gerade ein solcher Ansatz, also ein wissenschaftlicher, einer auf Testen, einer auf Experimentieren beruhender Ansatz, der ist eigentlich das, was Unternehmen heute brauchen und nach der Pandemie, nach Covid-19 erst recht. In dem Artikel in der Harvard Business Review Act Like a Scientist von Stefan Tomke und Gary Loveman, Great Leaders Challenge Assumptions, Run Experiments and Follow the Evidence, geht es vor allen Dingen darum, dass 5 Elemente dieser wissenschaftlichen Methode vorgestellt werden, die für die Managementpraxis als sehr nützlich und wertvoll erachtet werden. Und die stelle ich jetzt hier kurz vor. Seien Sie ein sachkundiger Skeptiker. Führungskräfte-Manager, die eine solche Denkweise annehmen, werden ihre Vorurteile und Fehler der Wahrheitsfindung nicht im Wege stehen. Das bedeutet ganz konkret, Beweise einfordern und offen sein für neue Ideen. Es geht konkret um eine unabhängige Bestätigung von Fakten, um mehr Wert auf Expertise als auf Autorität, und es geht vor allen Dingen darum, konkurrierende Hypothesen zu überprüfen. Skeptiker stellen vor allen Dingen Annahmen in Frage und fragen sich, warum glauben wir das? Was ist der Beweis dafür, dass das wahr ist? Es gibt ein Beispiel dafür, dass ein sachkundiger Skeptiker die Arbeitsweise eines Unternehmens spürbar verändert hat und ein Unternehmen aus der Verlustzone in die Gewinnzone gebracht hat, weil er eben skeptisch war, weil er Experimente verlangt hat. Und das ist kein geringeres Unternehmen als Sony. Katsuno Hirai. Im Jahr 2011 war der Manager, der die Leitung von Sony übernommen hat. Ausgerechnet das TV-Geschäft, das Sony mit groß gemacht hat, war dafür verantwortlich, dass es Sony nicht gut ging, und gerade das TV-Geschäft brachte über ein Jahrzehnt Verluste. Sony hatte sehr große Kosten und hatte eben Probleme mit der Rentabilität im TV-Bereich, und diese großen, hohen Geschäftskosten, Entwicklungskosten und so weiter sollten durch noch mehr verkaufte Fernseher, also durch eine Steigerung der Verkaufszahl der Fernseher eingespielt werden. Das heißt, die Grundannahme bei Sony war, als der neue Manager kam, mehr Fernseher verkaufen, noch mehr Fernseher verkaufen, immer mehr Fernseher verkaufen, damit diese hohen Grundkosten bei Sony gedeckt werden können. Zu diesem Zeitpunkt verkaufte Sony 15 Millionen TV-Geräte und Sony ging davon aus oder kalkulierte, dass man 40 Millionen Fernsehgeräte verkaufen müsse, damit die TV-Branche überhaupt erfolgreich werden kann. Das war die Grundannahme von Sony und das wurde jetzt eben bezweifelt, beziehungsweise das wurde Experimenten, Tests und Analysen unterzogen. Am Ende dieses Prozesses wies Hirai an, weniger Fernseher zu verkaufen und die Preise zu erhöhen. Weniger bedeutete 40% weniger und die Anzahl der US-Modelle wurde halbiert. Jetzt blieb natürlich das Problem mit den hohen Fixkosten. Und um das zu lösen, wurde die Technik angewiesen, die Bildqualität deutlich zu verbessern, damit höhere Preise gerechtfertigt werden können. Das heißt, weniger Fernseher, aber zu höheren Preisen. Und es wurden neue Geschäftsmodelle entwickelt, zum Beispiel Shop-in-Shop, also Geschäfte in anderen Geschäften. Sony eröffnete unter anderem in der Discount-Kette Best Buy eigene Geschäfte, um dort sich zu präsentieren. Und das hat dann letztendlich auch geklappt. Deswegen ist es eben auch eine Erfolgsstory, die hier aufgeführt wird, dass eben Annahmen überprüft werden. Ist das wirklich wahr? Warum glauben wir, was wir glauben? Und Sony machte dann im TV-Geschäft ab dem Jahr 2015 wieder endlich nach 11 Jahren ein positives Ergebnis in der TV-Sparte. Und zwar wirklich nach 11 Jahren, weil diese Annahmen überprüft wurden. Und diese Annahmen wurden vorher 11 Jahre lang nicht überprüft. Und das hier ist ein Beispiel von Sony und ich sag mal ein echter Weltkonzern. Und dieser Weltkonzern hat eben 11 Jahre lang diese Annahmen nicht überprüft. Und weil sie diese Annahmen mal überprüft haben, haben sie eben festgestellt, weniger Fernseher verkaufen, die Bildqualität erhöhen, den Preis erhöhen, anderes Geschäftsmodell, Shop in Shop, und haben nach 11 Jahren endlich mal wieder Gewinn gemacht. Untersuchungen von Anomalien. Anomalien kennst du, das sind Dinge, die unerwartet sind, nicht richtig aussehen, seltsam erscheinen oder sie fallen auf, weil sie mit den gewünschten Ergebnissen oder mit den erwarteten Ergebnissen, den erwarteten Vorstellungen nicht übereinstimmen. Und genau danach sollten Manager und Entscheidungsträger Ausschau halten und erforschen, da sie zu neuen Geschäftserkenntnissen führen können. Es gibt auch ein ganz berühmtes Beispiel für eine Anomalie aus der Medizin von dem Wissenschaftler Louis Pasteur. Louis Pasteur war ein Wissenschaftler und der erforschte Hühnercholera. 1879 machte er einen Sommerurlaub und als er aus dem Sommerurlaub zurückkehrte, bemerkte er, dass seine Kulturen der Hühnercholera ihre Virulenz verloren hatten. Diese hatte sein Assistent aber anderen Hennen und anderen Hühnern injiziert. Und er bemerkte, dass die dann nur leichte Symptome hatten. Diese Tiere erholten sich vollständig und wenn sie dann richtige Bakterien, virulente Bakterien injiziert bekamen, blieben sie vollständig gesund. Das heißt, er entdeckte, dass geschwächte bzw. abgestorbene Mikroorganismen milde Krankheiten hervorrufen können und gleichzeitig damit eine Krankheit in ihrer tödlichen Form verhindern konnte. Das war ein echter Durchbruch gegen Infektionskrankheiten, das heißt abgeschwächte Lebendimpfstoffe als Mittel gegen Infektionskrankheiten. Das war eine Entdeckung aufgrund der Beobachtung von Anomalien. Und genau so eine Art und Weise ist Managern und Führungspersönlichkeiten zu empfehlen. Und deshalb sind Anomalien willkommen und Anomalien sollten beobachtet werden. Einer, der davon fest überzeugt war, war Jørn Vik Knudstorp. Ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche. Das war der Vorstandsvorsitzende und ehemalige CEO der Lego Group. Lego Group meint wirklich Lego-Bausteine. Der CEO der Lego Gruppe, der meint oder führt aus, dass es wichtig ist, wirklich zuzuhören und sehr aktiv zuzuhören. Und zwar bezieht er sich darauf, dass ein geringer Prozentsatz sich der Kunden möglicherweise nur beschwert und der Anteil der wirklich unglücklichen Kunden viel, viel, viel größer ist. Und er führt ein Beispiel an, dass von einem Lego-Set, also so ein Bausatz vom Lego-Stein, 15.000 Einheiten verkauft wurden. Darin war eine kritische Komponente, das heißt, wurden fehlerhafte Bausteine und so weiter, aber sich lediglich 5% der Kunden wirklich beschwert haben. Und er sagt eben, das wäre eine sehr wichtige Lektion, denn wenn man von jemandem eine Beschwerde hört, dann sollte man daran denken, dass eine Vielzahl der Kunden sich möglicherweise überhaupt gar nicht beschwert und dass das eben ein wichtiger Hinweis wäre und dass viel, viel mehr Menschen unglücklich sind. Punkt 3. Artikulieren Sie überprüfbare Hypothesen. Um effektiv in Frage gestellt zu werden, müssen Annahmen als Hypothesen formuliert werden, die quantifizierbar, bestätigt oder widerlegt werden können. Das heißt, eine Hypothese hat eigentlich eine Form, wie heißt, immer und überall gilt, wenn, dann. Das heißt, eine Wenn-Komponente, wenn diese Annahme erfüllt ist, dann folgt daraus das. Das ist eine Konklusion. Und dann, dann bestätigt sich die Hypothese oder sie wird widerlegt. Und das ist eben die Voraussetzung dafür, dass Manager eigentlich entscheiden können. Das heißt, entscheiden wie ein Wissenschaftler. Und das Gegenteil davon ist eben einfach eine Annahme zu haben, die nicht überprüft wird und auf Basis einer solchen nicht überprüften Annahme einfach zu entscheiden. Also der Unterschied zwischen einer bloßen Annahme ist eben, dass eine Hypothese geprüft werden kann. Wenn man das, worüber man spricht, messen und in Zahlen ausdrücken kann, weiß man etwas darüber. Aber wenn du es nicht messen kannst, wenn du es nicht in Zahlen ausdrücken kannst, ist dann Wissen von dürftiger und unbefriedigender Art. Ein Experiment, das Beweise liefert, die einer Hypothese widersprechen, ermöglicht es uns, Fehler in unserem Denken und Urteilsvermögen zu erkennen, die Hypothese zu modifizieren und sie dann erneut zu testen. Das sind Sätze von Lord Kelvin, einer führenden Persönlichkeit der Wissenschaft und Technik des 19. Jahrhunderts. Diese führende Persönlichkeit wird in dem Artikel von der Harvard Business Review zitiert. Was macht nun eine gute Hypothese und deren Bestätigung bzw. Widerlegung aus? Zunächst einmal eine Formulierung in Bezug auf eine Ursache und eine Wirkung. Zum Beispiel, wenn unsere Filialen eine Stunde später öffnen, hat das keinen Einfluss auf unseren Umsatz. Das heißt, es gibt einen Ursache-Wirkungszusammenhang, der ist formuliert und der ist auch messbar. Das heißt, es kann mit quantifizierbaren Metriken festgestellt werden, ob sich die Hypothese bewährt oder ob die widerlegt wird. Es gibt natürlich verschiedene Arten und Weisen, wie solche Hypothesen dann gemessen werden können. Das ist dann von der Fragestellung abhängig. Das können Beobachtungen sein, das können, ich sag mal, Zählungen sein, das können Data Mining sein, das kann alles Mögliche sein. Es kommt eben darauf an, aber dass es eindeutig messbar ist. Und im zweiten Schritt wäre dann nochmal erforderlich, dass dieser Test der Hypothese replizierbar ist. Das heißt auch, dass auch andere Leute diese Hypothese testen können. Ja, und dann ist der Wert einer solchen Hypothese natürlich daran zu messen, ob sich die Hypothese bestätigt oder ob die widerlegt werden kann. In der Harvard Business Review gibt es dazu ein Beispiel. Zum Beispiel gab es die sogenannte Äther-Hypothese. Die Äther-Hypothese besagte, beziehungsweise man ging jahrzehntelang oder jahrhundertelang sogar davon aus, dass das Universum aus einer Materie namens Äther bestand, weil man davon ausging, dass Lichtwellen ein Medium benötigten, damit Licht sich ausbreiten konnte. Und diese Materie war eben Äther. Aber es gab dann später ein Experiment. Und dieses Experiment wurde durchgeführt von dem Physiker Albert Michelin und Edward Morley. Und die haben eben dieses Experiment durchgeführt und es wurde widerlegt, dass es eben dieses Äther gab. Damit wurde der Weg quasi frei für neue Überlegungen, für neue theoretische Überlegungen. Und die wurde dann von Albert Einstein durchgeführt. Das war die Relativitätstheorie. In der Harvard Business Review gibt es noch ein anderes Beispiel, damit du jetzt nicht meinst, dass hier nur solche physischen Beispiele und so aufgeführt werden. Es geht ja hier um Entscheidungen von Managern, also fürs Unternehmertum. Und es gibt eben auch ein ganz praktisches Beispiel aus dem Unternehmertum, das du auch auf eine andere Art und Weise in deinem Unternehmen bestimmt nachbilden kannst. In diesem Beispiel bzw. in dem Test geht es um die Verkürzung bzw. die Wahrnehmung von Wartezeiten. Die Bank of America hat ein Team eingesetzt, das das Kundenerlebnis in den Filialen verbessern sollte. Dazu wurden über 1000 Kunden getestet. Es kam zu einer Diskrepanz in der Wahrnehmung der Wartezeiten. 2 Minuten Wartezeit fühlten sich für die Kunden wie 2 Minuten Wartezeit an. Nach 2 Minuten Wartezeit fühlte sich die Wartezeit aber deutlich länger an. Nach einer Wartezeit von 5 Minuten empfanden die Kunden eine Wartezeit von 10 Minuten. Es gab Studien, die darauf hindeuteten bzw. behaupteten, dass wenn man Personen bei einer langweiligen Aufgabe ablenkt, dass die Zeit dann in deren Wahrnehmung viel schneller vergeht. Und das sollte jetzt getestet werden. Und hierzu wurde auch eine echte Hypothese aufgestellt. Und diese Hypothese lautete, das Anbringen von Fernsehmonitoren über der Reihe der Bankangestellten verkürzt die wahrgenommene Wartezeit. Es wurde über den Kassierern, also damals gab es noch so richtig Kassierer, Fernseher angebracht und auf denen lief CNN. Und nach einer gewissen Zeit wurde diese Wahrnehmung bei den Kunden wieder gemessen und dadurch sank die Überschätzung von 32% auf durchschnittlich 15%. Das heißt, die Wartezeit wurde immer noch als länger eingeschätzt, als sie tatsächlich war, aber nur noch um 15% länger. Also ich finde, es ist ein wirklich gutes Beispiel, ein praktisches Beispiel, wie man seine Annahmen wirklich mal überprüfen kann, wie man wissenschaftlich auch in einem normalen, durchschnittlichen Unternehmen arbeiten kann, denn auch ein kleines Unternehmen oder ein mittelgroßes Unternehmen kann solche Hypothesen aufstellen und kann das mal wirklich überprüfen. Punkt 4. Legen Sie handfeste Beweise vor. Der theoretische Physiker Richard Feynman hat 1964 einen Vortrag gehalten an der Cornell University und hat den Studenten und den Anwesenden den Schlüssel zur Wissenschaft mitgeteilt. Es macht keinen Unterschied, wie schön ihre Vermutung ist. Es spielt keine Rolle, wie schlau sie sind, wer die Vermutung angestellt hat und wie er heißt. Wenn es mit dem Experiment nicht übereinstimmt, ist es falsch. Das ist alles, was dazugehört. Die zugrunde liegenden Annahmen eines Unterfangens sollten nicht nur auf den Gefühlen, Erfahrungen, Vermutungen oder dem Status derjenigen basieren, die sie haben. Sie sollten auch auf schlüssigen Beweisen beruhen. Wenn es einen solchen Beweis noch nicht gibt, können disziplinierte Experimente ihn liefern. Dieser Grundsatz sollte eine Säule der Unternehmenskultur sein. Dazu gibt es natürlich wieder ein praktisches Beispiel und dieses Beispiel spielt wieder wo? In Las Vegas. In Las Vegas gab es im Jahr 2009 sogenannte Ressortgebühren in fast allen Hotels. Also All-In-Gebühren, All-Inklusiv-Gebühren für, also à la carte-Gebühren hießen die, für WLAN, Mineralwasser, Fitnesscenter-Zugang und allen möglichen anderen Dingen. Der Buchungsvorgang lief wie folgt. Es gab zunächst die Übernachtungspreise, die wurden angezeigt und bei der Buchung, dann wurde quasi in der Kasse, im Warenkorb, war es dann quasi so, da wurde die Ressortgebühr und die Umsatzsteuer hinzugefügt. Und jetzt ging man eigentlich davon aus, dass das als eine Preiserhöhung empfunden wurde und dass sich das negativ auf die Zimmerreservierung auswirken würde. Jetzt muss man wissen, in Las Vegas ist es so, die Zimmerreservierungen sind so ziemlich das Wichtigste und das viele Geld wird nämlich im Anschluss erst verdient. Das heißt, durch Spielen, durch Einkaufen, durch Essen und Trinken. Das heißt, kritisch ist ein Hotel ausgelastet, ja oder nein? Das ist erstmal das Wichtigste. Und ob dann genug Gewinn gemacht wird und wie viel Gewinn gemacht, entscheidet sich erst danach. Deswegen war die Zimmerauslastung immer so mit das Wichtigste im Las Vegas Hotelgeschäft. Es gab einen CEO, der hieß Gary, und der war CEO einer Unternehmensgruppe, und zwar Harrah's & Caesars Entertainment. Und dieser Gary, der war der Meinung, dass das also sehr negativ, dass diese Ressortgebühren also sich sehr negativ auf die Übernachtung auswirken würde. Und deswegen hat er eben seinen Bereich als ressortfreie Zone beworben. Er hat sich mit seiner Unternehmensstrategie an Southwest Airlines orientiert, die für aufgegebenes Gepäck keine Gebühren erhoben hat und damit sehr, sehr erfolgreich war. Er wollte quasi diesem Unternehmen jetzt folgen und keine Ressortgebühren erheben und hat eben diese ressortfreie Zone aktiv beworben. Gary war dann aber so intelligent und so clever und hat eben anhand von Daten diese Auslastung geprüft und hat eben keine Anzeichen dafür gesehen, dass seine Auslastung besser war als die Auslastung von anderen Hotels, die Ressortgebühren erhoben haben. Um das jetzt weiter zu testen, hat er ein weiteres Experiment durchgeführt. Und zwar erst nach 3 Monaten, aber immerhin hat er es durchgeführt. Und er hat vor allen Dingen die Preisklasse von Zimmern getestet, bei denen die Kunden besonders preisempfindlich waren. Das heißt, wo man wirklich von einer Feindseligkeit in Sachen Preiserhöhung reden konnte. Kongresskunden, Tagungsteilnehmer mit Prämienprogrammen und so weiter. Also Prämienprogramme, da sind gerade die Punktesammler und so weiter. Und es gab natürlich auch ein Ergebnis, und das Ergebnis war, dass auch die preissensibelsten Kunden auf Ressortgebühren überhaupt nicht reagierten, beziehungsweise nur im geringen Umfang, und dass dieses Geld, was dann eigentlich wieder zusätzlich eingenommen wurde, das heißt, die Ressortgebühren wurden dann wieder erhoben, sie wurden dann wieder auf den Zimmerpreis aufgeschlagen, dann kam die Umsatzsteuer drauf und so weiter, dieses Geld wurde eingenommen, konnte aber umgelegt werden in sinkende Zimmerpreise, und darauf haben die Kunden wirklich reagiert, es ging wirklich um die Zimmerpreise und nicht um die Ressortgebühren, und dieses Experiment führte dann wirklich dazu, dass Gary sehr, sehr erfolgreich geworden ist und sich seine Maßnahme eben ressortfreie Zone, Southwest Airlines nachgebildet. Ja, das war eine strategische Fehlmaßnahme, aber Gary hat eben getestet. Punkt Nummer 5. Ursache und Wirkung untersuchen. Es ist für Manager gefährlich, sich auf Annahmen über Ursache und Wirkung zu verlassen. Es ist bewiesen, dass Menschen sich oft über Zusammenhänge zwischen unzusammenhängenden Handlungen und Ergebnissen täuschen. Es gibt eine Verwechslung zwischen Korrelation und Kausalität. Korrelation, was ist das? Korrelation bedeutet ja, dass es statistische Wahrscheinlichkeiten gibt, dass es Zusammenhänge gibt. Aber das ist letztendlich nicht bewiesen. Eine Korrelation oder ein Korrelationskoeffizient ist nur eine Statistik, die besagt, ob es zwischen zwei Ereignissen einen Zusammenhang gibt und wie groß die Wahrscheinlichkeit ist. Damit ist aber eine Kausalität nicht bewiesen. Insbesondere gibt es eine Tendenz, dass wir gute Beweise, in Anführungszeichen gute Beweise, die unsere Annahme bestätigen, dass wir die akzeptieren, und in Anführungszeichen schlechte, in Anführungszeichen Beweise, die unseren Annahmen widersprechen, also die eigentlich belegen, dass unsere Annahmen falsch sind, dass wir die untersuchen. Es gibt auch ein gutes Beispiel, wie man sowas in die Praxis umsetzen kann. Das heißt, wie man wirklich die Beweiskraft stärken kann. Zunächst mal ist es positiv, wenn ein Unternehmer einen Beweis für die Hypothese sucht, beziehungsweise im Experiment beweist, dass A B verursacht. Das heißt, es geht um einen Beweis, der eine Ursache-Wirkung-Beziehung belegt und damit schon mal etwas anderes ist als eine statistische Korrelation. Auf der anderen Seite geht es aber darum, diese Beweise noch zu stärken, also die Beweiskraft zu erhöhen. Und das macht man zum Beispiel durch einen kontrafaktischen Satz. Also die erste Hypothese lautet, A verursacht B. Aber die Frage ist dann, wäre B ohne A aufgetreten? Das wäre die kontrafaktische Prüfung. Also ein Manager zum Beispiel, der prüfen lässt, ob ein Gutschein mit einem Rabatt von 10% den Umsatz gesteigert hat, muss eben auch sich die Frage stellen, ob diese Umsatzsteigerung auch ohne den Rabattgutschein erfolgt wäre. Das kann man zum Beispiel machen, indem man einen Split-Test durchführt. Also wenn man zum Beispiel zwei Shops betreibt, dann kann man in dem einen Shop diesen Rabattgutschein herausreichen und in dem anderen Shop nicht. Und wenn die auch noch, ich sag mal, voneinander nichts wissen, die Testgruppen, dann wird sich zeigen, ob eben auch in dem Shop ohne Rabattgutschein eine entsprechende Umsatzsteigerung stattfindet, beziehungsweise ob die eben nur da stattfindet, wo eben der Rabattgutschein herausgereicht wird. Das ist eine kontrafaktische Prüfung. Dazu gibt es auch ein praktisches Beispiel, und zwar von Lego. 2004 wurde Knutstorp, CEO von Lego, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, CEO von Lego, musste ein Unternehmen übernehmen bzw. neu führen, das massive Umsatzeinbußen und stagnierendes Wachstum hatte. Und stagnierendes Wachstum bei steigenden Kosten. Deshalb ging er daran, das Geschäftssystem bzw. das Geschäftsmodell von Lego zu testen, zu überprüfen und neu zu gestalten. Lego hatte zuvor einen Teil des Betriebes, insbesondere die Herstellung der Lego-Steine, Flextronics übertragen. Also Outsourcing betrieben. Das sollte Lego rationalisieren und die Kosten senken. Und genau das ließ er testen und überprüfen. Tatsächlich war es so, dass es zu längeren Vorlaufzeiten kam, höheren Anschaffungskosten und vor allem zu einer kürzeren Lebensdauer der Spritzgussform. Und die waren extrem teuer. Der neue CEO entschied daher, dass es zu einer Rückverlagerung kam, also Rückgängigmachung des Outsourcings. Es wurde in die modernste Spritzgusstechnologie investiert, die den Nutzern insbesondere ein wesentlich besseres Bauerlebnis garantierte. Dieser Spritzgusstechnologie konnte die Konkurrenz nicht mithalten. Es kam darauf an, dass die Verbindungskräfte der Ziegel stark genug waren, um sie zusammenzuhalten, aber nicht so stark, dass die Kinder sie nicht auseinanderziehen konnten. Und insbesondere, dass die Ziegel zu den anderen Ziegeln der Vergangenheit kompatibel waren. Und genau das bot die neue Spritzgusstechnologie. Und das alles nicht bei höheren Kosten, sondern bei sinkenden Kosten. Dazu kam noch eine Verbesserung von Bauanleitungen und so weiter, die dann auch digital wurden. Letztendlich führte aber der Test vom neuen CEO dazu, dass widerlegt wurde, dass Outsourcing günstiger ist, dass Outsourcing Vorteile brachte. Letztendlich hat dieses Rückgängigmachen des Outsourcing Lego wieder richtig erfolgreich gemacht. Die globale Pandemie hat uns in eine Welt von mehr Gefahr und größerer Unsicherheit geführt. Annahmen wurden auf den Kopf gestellt. Vieles ist für uns schwer fassbar und schwer ermittelbar. Umso wichtiger ist zu überlegen, wie Manager das alles wahrnehmen, bevor sie entscheiden. Es ist ein Fehler, sich nur auf Erfahrung, Intuition, Urteilsvermögen und so weiter zu verlassen. Wissenschaftliche, empirisch begründete Methoden haben in der Wissenschaft erstaunliche Fortschritte gebracht, zum Beispiel in der Medizin. Solche Methoden, statistische, empirische Methoden, erhöhen die Erfolgswahrscheinlichkeit und vor allem reduzieren sie die Wahrscheinlichkeit von Fehleinschätzungen. Das Arbeiten mit empirischen, mit statistischen Methoden, das Testen von Hypothesen, die Nutzung von Experimenten ist wahrscheinlich die effektivste Methode, ein Unternehmen erfolgreich zu machen. Es erhöht die Wahrscheinlichkeit des Erfolges und reduziert die Wahrscheinlichkeit von Fehlschlägen und Fehlinvestitionen, das Verpassen von Chancen. Empirische, statistische Methoden sind eine Quelle für Innovation und Wachstum. So, nochmal die 5 Punkte. Sei ein sachkundiger Skeptiker. Untersuche Anomalien. Artikuliere überprüfbare Hypothesen. Lege handfeste Beweise vor. Untersuche Ursache und Wirkung. Das war der Artikel aus der Harvard Business Review, Mai, Juni 2022. Handeln Sie wie ein Wissenschaftler. So heißt der Artikel natürlich nicht, weil es die Harvard Business Review nur auf Englisch gibt. Auf Englisch heißt der Artikel Act like a scientist. Great leaders challenge assumptions. Run experiments and follow the evidence. Ich bin mir ganz sicher, dass da ein paar Tipps drin sind, die dein Business voranbringen. Denk immer daran, Bilde Hypothesen, überprüfe deine Annahmen, mach deine Hypothesen messbar, teste sie quer und so weiter und verlass dich nicht auf dein Bauchgefühl, verlass dich nicht auf deine Annahmen, auf deine Erfahrung und so weiter, sondern ist es wirklich wahr? Das ist die ganz wichtige Frage und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel, viel Erfolg und ja, ich bin mir ganz sicher, dass der ein oder andere Tipp dir weiterhelfen kann. Das waren tolle Manager, die in dem Artikel vorkamen und das waren alles Praxisbeispiele. Lego, die Hotelkette in Las Vegas und so weiter. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ich wünsche dir viel, viel Erfolg und bis dann mal.